Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze heute mit Nina Reib zusammen. Und in unserer 35. Folge, 35, wow, unseres Podcasts schauen wir auf den Themenkomplex Sport und antidemokratische Haltungen und Handlungen. Da haben wir uns ja was vorgenommen, Nina.
Hallo Nico, ja, haben wir. Wir haben uns das vorgenommen und wir haben uns überlegt, dass das gerade eine total wichtige Fragestellung ist und wir gemeinsam mit euch an den Empfangsgeräten nachdenken wollen zu diesem Begriff. Und genau, das ist die Folge heute. Aber wir werden erstmal anders einsteigen, Nico, oder?
Toll. Ich mag es ja auch so, dass du Empfangsgeräte immer sagst. Das ist mir gerade aufgefallen. Das ist so dein Begriff dafür. Und der klingt aber auch so ein bisschen nach Menschen, die so zusammen vor so einem ganz großen alten Kastenradio sitzen und uns so zuhören.
Ja, das ist natürlich so, dass Menschen sich verabreden, um diese Folge gemeinsam zu hören.
Das stimmt.
So funktioniert das noch. In meiner Vorstellung.
Ja, es hat so was Oldschooliges. Ich mag das sehr,
Bisschen,
den
ja.
Begriff. Ich hoffe, du verwendest den weiterhin und ich habe ihn dir jetzt nicht madig gemacht damit.
Ja, mir ist ja bewusst, dass der ein bisschen oldschool ist oder sehr oldschool ist und die Vorstellung natürlich auch völlig absurd. Aber wie Menschen sich da versammeln vor einem braunen Apparat und die Friedensnachrichten hören. Aber ja, genau. Das ist schon okay. Ich kann damit umgehen, dass ich schon älter bin und alte Wörter nutze.
Sehr gut. Nina, wir haben aber ja letzte Folge, da hatten wir über Leitbilder gesprochen, in sozusagen dem inhaltlichen Part, aber wir haben ja vorher so ein bisschen auf das Sportjahr 2026 geschaut und du hattest ja auch schon so einen Ausblick geworfen auf die Olympischen Winterspiele, die jetzt ja auch gerade in Italien, Norditalien stattfinden, an vielen verschiedenen Orten. Und ich finde, da passiert gerade so viel, das für uns und für unseren Podcast auch relevant ist, dass ich schon denke, dass wir uns da einen kurzen Moment mit beschäftigen könnten. Und wie ist denn so dein erster Eindruck oder dein aktueller Eindruck von diesen Spielen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mit jemandem im Vorfeld gesprochen, der meinte, das sind ja nur die Olympischen Winterspiele. Die sind meistens gar nicht so politisch wie die Sommerspiele, weil die irgendwie kleiner sind. Und im Vergleich zu Paris wird hier jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Und wir beide hatten ja schon im Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so der Fall ist. Und ja, also ich glaube, alle Menschen, die sich ein bisschen mit den Spielen auseinandersetzen oder einfach nur die Tagesschau-App sitzen oder ZDF heute bei Instagram abonniert haben oder so, bekommen ja mit, dass es wieder mal, ich würde mal sagen, hochpolitische Spiele sind. Also dass diese Fragestellung, dieser Spannungsfeld zwischen Werte und Politik und die Frage von, was ist eigentlich Politik, wieder mal absolut an den verschiedensten Stellen zutage kommt. Und darüber hinaus natürlich auch andere Themen noch, die wir auch alle schon mal in unseren vorherigen Folgen irgendwie angesprochen haben. Und ich fände es wirklich schön, jetzt mit dir einmal kurz das anzutippen. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen, die uns zuhören, da auch ein Bild und schon auch das mitbekommen. Aber ich würde da gerne auch noch mal von dir hören, wie du das so einschätzt. Und vielleicht habe ich ja auch noch einen oder anderen Gedanken, den ich mitgeben kann. Und sozusagen in diese Reihe an spannenden, interessanten, ich weiß nicht, ob das nicht sogar zu schön geredet ist, an den Fällen, die jetzt so, die wir so beobachtet haben, Nico, die ich auch beobachtet habe, ist natürlich erstmal das ganze Thema des ukrainischen Skeleton-Rennfahrers Ladislav Heraskevich, der seinen Helm tragen wollte mit den Konterfeis, mit den Bildern von verstorbenen SportkameradInnen. Und ja, genau, das ist sozusagen ja ein großer Fall gewesen, der jetzt viele umgetrieben hat und wo ich den Eindruck hatte, dass das IOC auch gesucht hat nach der richtigen Antwort. Da war ja ursprünglich auch die Rede von der berühmten Regel 50 beziehungsweise 50.2 und dann nachher in der Pressekonferenz wurde dann von der Regel 40 gesprochen. Kann ich auch gleich nochmal sagen, was da so die Unterschiede sind. Und ja, ich glaube, dass da viele Menschen eine Meinung haben und die Frage tatsächlich ist, geht es da um die Werte, die das IOC selber für sich festgelegt hat Oder geht es da um Politik und Propaganda? Und wo ist da denn die trennende Linie?
Ja, ich verfolge die Spiele tatsächlich aus sportlicher Sicht gar nicht so stark, weil Wintersport mich gar nicht so doll interessiert. Aber all das, was da gerade drumherum passiert, finde ich hochspannend, weil ja, deine Beobachtung, dass das wirklich sehr politische Spiele sind, finde ich auch so und habe das früher nicht so wahrgenommen. Gut, jetzt im Akuten sieht man immer mehr Dinge. Aber genau, also gerade den Punkt, den du ansprichst mit dem ukrainischen Skeletonfahrer, der löst ja wirklich eine breite Debatte aus. Und es wird ja als Politikum verstanden, es mischen sich sehr viele Menschen ein und haben klare Meinungen dazu. Hier im deutschen Raum, glaube ich, ist eine sehr einhellige Meinung zu vernehmen, dass das kritisiert wird, der Ausschluss von ihm von den Spielen. Es gibt auch einige Juristen, die das anzweifeln, dass das IOC diese Paragraphen richtig anwendet in dem Fall. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Wir wissen ja auch oft, also jetzt unabhängig von der Sportgerichtsbarkeit, dass wir viele Fragen der Auslegung von Satzungsparagraphen und Ähnlichem auch noch besser wissen, wenn es juristische Aufarbeitungen gab. Also da bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie das wahrgenommen wird. Das IOC baut sich, glaube ich, die Brücke, dass sie ja versuchen zu vermeiden, über den Inhalt des Helmes oder den Aufdruck des Helmes zu sprechen, sondern sozusagen nur den Ort, an dem er zur Schau gestellt werden sollte, in ihre Beurteilung mit einbeziehen. Und
Wettkampfstätte meinst du?
genau, die Wettkampfstätte, also nur die Skeletonbahn, die er da runterjagen würde mit dem Helm auf. Und das ist natürlich irgendwie ja eine Krücke oder eine Brücke, die sie sich bauen, um nicht über diese Fragestellung, die du aufgeworfen hast, was ist eigentlich politisch, zu diskutieren? Und warum sind andere Bekenntnisse zu verstorbenen Angehörigen oder ähnlichen in Ordnung, aber dieses Bekenntnis, das ja auch ohne jegliche Botschaft auf dem Helm auskommt, also steht ja nicht drauf, dass er sich gegen irgendwas wehren möchte oder dass er jemand verunglimpft oder ähnliches, sondern es sind lediglich die Gesichter der Menschen zu sehen. Das lässt schon die Frage zu, ist das denn schon, fällt das denn schon unter diese Kategorie? Und ich glaube, diese Debatte muss geführt werden. Ich habe da auch keine abschließende Meinung, oder ich habe eine Meinung, aber vielleicht auch noch gar keine ganz profunde. Aber ich finde die Diskussion, die sich jetzt da anschließt, ich hoffe, die versiegt nicht, weil die wirklich wichtig ist.
Ja, und auch schon lange geführt wird, ne? Also die IOC-Präsidentin hat ja selber an dieser Auslegung dieser Regel auch gearbeitet und da wird ja es wird ja auch weiter Thema sein, die Frage des neutralen Sports, eine Neutralität, also solche Sachen kommt ja immer wieder auf uns zurück. Also was ist politisch neutral? Also das ist ja die Aussage, die dahinter steckt. Die Regel 50-2, die immer wieder Thema ist, also bei jeden Olympischen Spielen, das ist so ein ja, Dauerbrenner. Das ist, die Regel heißt eigentlich korrekt, dass keine Art von Demonstration oder politischer, religiöser oder rassistischer Propaganda an olympischen Stätten, Austragungsorten oder in anderen Bereichen erlaubt ist. Und dann geht es aber eigentlich auch nochmal in der Erläuterung, dass es immer darum geht, eigentlich vor allen Dingen erstmal die Wettkampfstätte sozusagen sauber zu halten. So. Und das ist auch in der Vergangenheit immer so Thema gewesen und dass mehr möglich ist in Mixed Zones oder Pressekonferenzen. Und also da kann man auch andere Aussagen machen und das machen auch Sportlerinnen und Sportler. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück unter diesem ganzen Thema Hate Speech auch, was wir uns noch vorgenommen haben, um darauf zu schauen. Das heißt also, es gibt Unterschiede zwischen am Wettkampf Venue, also der Ort, wo das stattfindet, wirklich der Wettkampf, also der Platz, die Bahn und die Bereiche drumherum, obwohl es im Rahmen der Olympischen Spiele sind. Also das ist ein Punkt. Und das andere ist halt wirklich die Frage von, was ist denn politisch und was ist nicht politisch oder gesellschaftspolitisch? Und in meinen Beratungen, Vereinen, Verbänden versuche ich ja immer wieder in Bezug auf die Satzung dazu anzuregen, nicht zu schreiben, wir sind politisch neutral, sondern wir sind parteipolitisch neutral. Das ist natürlich auch im Gemeinnützigkeitsrecht in Deutschland, also so ein bisschen spezielles Recht halt eben auch so geregelt. Aber es klärt auch, dass man einen Unterschied macht zwischen Parteipolitik und Gesellschaftspolitik. Und Gesellschaftspolitik ist halt das, was nochmal ganz stark verknüpft ist mit den Werten. Und die Werte hat das IOC auch. Da geht es um Völkerverständigung und so weiter. Also das ist sozusagen das Kernproblem. Ich glaube, es braucht eine Verdeutlichung, was man unter Politik versteht. Und dann wird man immer noch in diese Grauzonen kommen, die stark diskutiert werden. Weil ehrlich gesagt, mal so unter uns, die verstorbenen Sportlerinnen und Sportler sind ja nicht irgendwelche Sportlerinnen und Sportler, die gestorben sind in den letzten Jahren, sondern sie sind gestorben aufgrund des Angriffskriegs von Russland. Also das hat schon auch diese politische Komponente, die ist anders als das Bild von den Eltern bei dem Eiskunstläufer. Ich glaube, das war ein Eiskunstläufer. Das ist was anderes. Und trotzdem könnte man ja sagen, es gehört eben zur Wertehaltung und auch zu dem Entscheid des IOC, des Ausschlusses von offiziellen russischen Athletinnen unter russischer Flagge. Also das könnte man ja auch darunter verstehen. Und genau, ich glaube einfach, dass die Menschen dort auch auf der Suche sind nach guten Antworten. Und es wurde ja auch gesagt, dass die IOC-Präsidentin da selber auch es nicht einfach hatte, diesen Prozess zu begleiten.
Ja, ich glaube das auch. Also das IOC ist ja am Ende ein Gremium für die ganze Welt. Und dann müssen natürlich unglaublich viele Meinungen und Haltungen miteinander abgestimmt werden. Und gleichzeitig bleibt dennoch irgendwie bei dieser Entscheidung ein Nachgeschmack da, der nachhallt, weil wenn eine Weltorganisation für Menschenrechte steht und die auch wirklich an vielen Stellen nach vorne trägt oder zumindest behauptet, sie im großen Maße einzuhalten und zu fördern, dann ist eben die Frage, ob das an dieser Stelle aufhört, ob das an dieser Stelle beispielsweise insbesondere die Meinungsäußerungen der AthletInnen so stark einzuschneiden, ob das noch mit den Menschenrechten auch vereinbar ist. Von daher, ich glaube, es ist schwierig, sich daraus zu entlassen als Weltorganisation. Ich habe, glaube ich, in unserer allerersten Folge mal gesagt, dass es ja für viele große Sportorganisationen einfacher ist, sich auf diese Neutralität zurückzuziehen, auch weil es wirtschaftliche Vorteile bringt. Auch weil es machtpolitische Vorteile bringt. Und Russland ist einfach auch in der Sportwelt ein sehr mächtiges Land. Und so, ich glaube, das muss man auch bedenken in den Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber ja, ich glaube, es ist eher eine verpasste Chance an der Stelle. Vielleicht hätte man dem jungen Mann einfach andere Brücken bauen können. Vielleicht hätte man noch stärker auf ihn eingehen können. Vielleicht hätte man, es gab ja auch Vorschläge von Schweigeminuten oder ähnlichem, weil, wie du schon sagtest, es geht ja auch um AthletInnen und teilweise auch Olympionikinnen, die verstorben sind in diesem Krieg. Also ich glaube, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, das besser zu entschärfen und da hat das IOC, glaube ich, Chancen verpasst.
Und das, was du gerade gesagt hast in dem ersten Teil, das würde ich sogar sagen, es ist nicht nur Weltverbandsthema, sondern den Rückzug auf Neutralität, das ist eben auch funktionabel auf Landesebene oder im Verein. Also es ist immer angenehm, sich darauf zurückzuziehen, weil es einen entlässt aus diesen komplexen Fragestellungen und vielleicht dadurch eben auch Möglichkeiten größer werden in Bezug auf, wie du gesagt hast, Sponsoring. Und das geht auch dann um sozusagen Sponsoring von Bandenwerbung in einem Sportverein.
Ja, ich finde vielleicht da drinnen noch einen spannenden Aspekt. Wir haben ja noch vieles, was wir besprechen wollen, aber an dieser Stelle wird auch viel auf AthletInnen abgewälzt. Also wir reden jetzt alle über AthletInnen, von denen wir es großartig finden, dass sie sich positionieren. Oder ich erinnere noch an Katar und die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren. Da wurde es ganz schlecht gefunden, dass sie sich positionieren. Aber da wird unglaublicher Druck auf einzelne, meistens sehr junge Menschen auch aufgebaut, die mit einem klaren Fokus dahin reisen. Und zwar haben sie mindestens mal ja, mehrere Jahre darauf hintrainiert, dort eine sportliche Bestleistung zu bringen. Und ich frage mich dann schon, wo sind FunktionärInnen an der Stelle? Vielleicht kriege ich es nicht mit, vielleicht haben sie auch natürlich nicht die Möglichkeiten, sich zu äußern. Manche tun es hin und wieder, hört man ja von TrainerInnen und so in Pressekonferenzen, die sich auch zu aktuellen Situationen, politischen Situationen äußern. Aber ich glaube, auch FunktionärInnen kommt dann nochmal eine Rolle zu, auch ihre AthletInnen zu entlasten an der Stelle. Und vielleicht mit ihnen gemeinsam einfach mal auch aufzuarbeiten, wie könnte man auch sich gut positionieren und sich vielleicht als Einzelperson, das ist ja auch ein Punkt, den wir noch haben, auch aus der Schusslinie zu nehmen, weil, ich glaube, gestern gab es die große Pressekonferenz oder vorgestern zu Hate Speech gegen AthletInnen aus dem deutschen Team, die ja
Genau.
jetzt überhand nimmt.
Genau, ja. Also es gibt über 1.300 Hasskommentare, die schon von einem KI-Tool rausgefiltert worden sind. Und dieses Tool können, also wird dieses Tool wird angeboten, Sportlerinnen und Sportler, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen, unter deutscher Flagge und da ihre Social-Media-Aktivitäten quasi mit diesem KI-Tool filtern, beziehungsweise die Kommentare, die dann von anderen auf ihre Aktivitäten gemacht werden. Dieses Angebot gab es auch schon bei den Olympischen Spielen in Paris, also bei den Sommerspielen und auch schon durch den DFB. Und ja, das wird auch jetzt umgesetzt und wir hören und lesen, dass das auch leider Gottes sehr notwendig ist, weil es ganz, ganz viele Sportlerinnen, Sportler im Moment trifft und nicht nur aus Deutschland, auch in Polen oder in den USA. Deutschland habe ich gelesen, zum Beispiel, dass Agnes Reisch, also eine Skispringerin, darüber gesprochen hat, dass sie ängstlich war, weil sie ihre Periode hat und dass eben so die Hormone gekickt haben und dadurch eben sie dann auch einen Sprung nicht gemacht hat. Und genauso hat es aber auch eine polnische Skispringerin getroffen, die nämlich nicht so richtig eine starke Weite springen konnte und auch gesagt hat, dass sie sich nicht gut gefühlt hat bei dem Sprung und noch ganz jung ist auch und dass wirklich eine Hasswelle erfahren musste und dass das polnische Team und auch der Skiverband, der polnische und auch der internationale sich dahinter stellen mussten, weil sie so viel Hate gehört hat. Und die Biathletin, die deutsche Biathletin Vanessa Vogt hat ja auch sich zurückgezogen von Social Media. Und wer alles quasi auch mitspielt bei diesem Hate, also es ist ja auch kein Wunder, ist dann auch wieder jemand wie Donald Trump, ne, der dann reagiert hat auf Aussagen von Hunter Hess und Jessica Diggins, Freestyler und eine Skilangläuferin, die beide ja, ihre Sorgen mitgeteilt haben in Bezug auf die politische Lage in den USA und auch den Umgang damit, dass sie die Flagge tragen, quasi auf ihrem Skianzug oder genau so, auf ihren Kleidungsstücken und ja, dass sie damit irgendwie umgehen müssen gerade. Und da hat dann Trump auf Truth Social gehatet.
Ja, ich fände vielleicht noch ein Wort zu den Positionierungen der amerikanischen oder einiger amerikanischen AthletInnen fand ich an vielen Stellen sehr durchdacht und kluge Äußerungen, wo sie nochmal sehr gut klargemacht haben, in welcher Rolle sie auch gerade sprechen und dass es eben zu einem Land of the Free gehört, dass man seine Meinung und sagen darf und auch auf Missstände im eigenen Land hinweisen darf, insbesondere in der Rolle als eine Person der Öffentlichkeit. Das fand ich an vielen Stellen wirklich beeindruckend und dass dann der entsprechende Backlash kommt. Das war leider zu erwarten, aber großartig, dass sie das aushalten. Okay, wow, jetzt haben wir aber, ja, also das sind ja einige Wespennester, in die wir da reingehen könnten und noch tiefer reingehen, aber vielleicht ist das ja auch schon ein ganz guter Übergang zu unserem inhaltlichen Thema, oder Nina?
Ja, voll. Ja, absolut. Und wir werden auch weiter beobachten. Die Olympischen Spiele sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht vorbei. Ich gucke sie tatsächlich auch aus Interesse, weil ich ja doch sowas wie Eiskunstlauf sehr, sehr gerne mag und auch Biathlon. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, warum das so ist. Ich werde das nochmal für mich analysieren, aber ich gucke es sehr, sehr viel. Und du wirst ja auch weiter, obwohl du vielleicht die Sportarten nicht ganz so, die nicht ganz so nah sind, wirst du ja trotzdem natürlich auf die Debatten und Diskurse schauen und bei der nächsten Aufnahme können wir vielleicht schon ein kleines Fazit dann auch machen und jetzt eintauchen in das Thema antidemokratischer Haltungen und Handlungen. Und es passt natürlich zu dem, was wir gerade als letztes gesagt haben.
Wir haben uns gedacht, dieser Begriff antidemokratisch, antidemokratische Haltung und Handlung, antidemokratische Stimmungen und ähnliches taucht ja an vielen Stellen immer wieder auf. Der wird medial genutzt, der wird im organisierten Sport genutzt, der wird auch in der Wissenschaft genutzt, beispielsweise in der Mitte-Studie, die wir auch schon euch vielleicht zitiert haben hier. Und das ist ja so ein bisschen ein Sammelbecken für vieles, was man gar nicht so ganz konkret vielleicht einem Spektrum von Extremismus beispielsweise zuordnen mag. Und ich frage mich so ein bisschen, erstens, ist es so schlau, diesen Begriff zu nutzen? Und oder was verstehen wir alle sozusagen dahinter? Und wir beide wollten uns jetzt als kleinen Service an unsere HörerInnen diesen Begriff nähern und ein paar unserer Gedanken miteinander hin und her spielen und vielleicht ein bisschen Klarheit in diesen Dschungel zu bringen, den der Begriff aufmacht.
Genau so. Dieser Begriff ist eigentlich super bequem, weil er, wie du sagst, viele Phänomene umfasst. Man muss das nicht alles vielleicht einzeln aufschlüsseln. Und es hilft vielleicht auch, manches nicht so genau benennen zu müssen. Deshalb ist es vielleicht auch bequem. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Problematik, dass der Begriff Demokratie nicht ganz so eindeutig ist, wie wir eigentlich lange dachten. Ich glaube, wenn wir hier uns so anschauen in unserer Bubble, dann würden wir sagen, ja klar, Demokratie ist unsere liberale, parlamentarische Demokratie, wie wir sie kennen in Deutschland. Und es gibt andere Demokratieformen in anderen Ländern. Aber wir brauchen gar nicht großartig diskutieren, weil natürlich hat das etwas mit den Grundrechten zu tun, die wir in unserem Land erkämpft haben und natürlich auch mit der Frage von freien Wahlen und dem Wahlsystem. Und dann wären wir relativ schnell am Ende mit dem Diskurs. Wir würden uns auf die Schulter klopfen und sagen, haben Glück, dass wir in diesem Land wohnen. Und wenn wir aber jetzt schon über unsere Grenzen hinaus gucken, sehen wir, dass es verschiedene Arten von Demokratie gibt, Demokratien gibt. Und wenn wir nach Ungarn schauen, vielleicht jetzt irgendwann auch in kürzerer, längerer Zeit in die USA und so weiter und so fort, dann sehen wir, dass Demokratien umgebaut werden und dass sie nicht direkt Diktaturen sind. Also das ist nicht der nächste Schritt, sondern sie sind vielleicht keine liberalen Demokratien mehr, sondern eingeschränkte, verkürzte Demokratien, wie wir es auch immer nennen mögen. Und deshalb sind wir jetzt auch inzwischen in Deutschland bei der Debatte, über welche Demokratie sprechen wir denn eigentlich? Und die AfD, die wir ja oft auch unter sowas wie antidemokratisch subsumieren, reklamieren für sich, dass sie sehr gute Demokratinnen und Demokraten sind, vielleicht die Demokratie sogar retten wollen und haben auch ein, würde ich sagen, bestimmte Vorstellung von Demokratie. Und nicht alle Menschen, die auf Funktionärsebene aktiv sind bei der AfD beispielsweise, sind absolute Antidemokratinnen und Antidemokraten, die quasi den Umsturz wollen, sondern es gibt da viele Grauschattierungen dazwischen, zwischen der liberalen Demokratie, wie wir sie jetzt haben. Da würde ich sagen, das sind wahrscheinlich die wenigsten Vertreterinnen und Vertreter der Funktionärsebene der AfD, die da direkt 100% drunter unterschreiben würden. Aber dann eben alles bis hin eben zur Diktatur. Also würde ich mal sagen, da ist dann Höcke so ein Vertreter und Konsorten. Das finden wir schon. Und wenn wir dann über Antidemokratisches sprechen, wie zum Beispiel die Positionierung des Landessportbunds Niedersachsen, auch dann Umgang mit antidemokratischen Parteien, Gruppierungen, Akteurinnen, Akteuren und auch andere Positionierungen im organisierten Sport ähnlich, da müssen wir uns fragen, was meinen wir denn eigentlich mit antidemokratisch oder was meinen wir eigentlich mit Demokratie?
Ja, total. Und ich glaube, gerade diese Frage nach, was meinen wir mit Demokratie, ist eine sehr praxisrelevante Frage tatsächlich. Weil was fassen wir denn da drunter? Du hast gerade ein paar Punkte aufgezählt. Ich mache das ja auch öfter in Beratungen oder in Workshops und stelle einfach diese Frage, was ist Demokratie? Und dann merke ich schon, dass für viele Menschen das auch schon sehr ausreichend ist, wenn erstmal gewählt wurde, dann ist es schon Demokratie. Und so ein substanzielles Demokratieverständnis geht eben davon aus, dass die Demokratie auch als Lebensform gedacht ist. Also wie organisieren wir unser Leben? Wie leben wir die Werte, die uns leiten? Wie entwickeln wir die auch weiter? Also eine Demokratie ist sozusagen ein lebendes lebendes Konstrukt, das nie zu Ende ist, sondern immer weiterentwickelt wird. Und genau, und wenn man eben das zugrunde legt und dann noch Punkte, Werte wie Minderheitenschutz, Vielfalt, Antidiskriminierung, aber auch Beteiligung, und zwar nicht nur von einigen wenigen, zugrunde legt, dann kommt man sozusagen zu einem Demokratieverständnis, das mehr Substanz bietet, um eben auch zu sagen, warum andere Demokratieverständnisse problematisch sind und oder vielleicht auch eben nur für einige Menschen gedacht sind. Also Demokratie kommt ja aus Griechenland der Antike. Da war es ja auch klar, dass es zwar demokratische Wahlen gab, aber es gab einen gewissen Zirkel an Menschen, die durften das und andere durften das nicht. Und dann haben wir uns über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt, zu einem eben tieferen Verständnis und einem tieferen Verständnis von einem gemeinsamen demokratischen Umgang. Und ich glaube, so ein Grundverständnis dazu wabert so rum, das ist, glaube ich, das, was du beschreibst. Und das wackelt jetzt aber gerade, weil wir eben merken, dass es keine geringe Anzahl an Menschen gibt, die damit wirklich Probleme haben, die auch an Gleichheitsrechten ganz klar rütteln wollen, überlegen wollen, wer gehört eigentlich dazu und das auch nicht nur überlegen wollen, sondern ganz klar entschieden haben, wer nicht dazu gehört und was mit diesen Menschen geschehen soll. Also beispielsweise die Remigrationsdebatte und eben alles, was wir gerade in der ältesten bestehenden Demokratie in den USA erleben. Und deswegen, glaube ich, ist der Begriff antidemokratisch ist schon auch sehr, sehr hilfreich, weil wir da ganz viel drunter fassen können. Aber vielleicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen zu weit. Also wenn wir könnten jetzt so eine Liste machen an Sachen, die wir als nicht als antidemokratisch fassen. Und vielleicht müsste man dann was streichen und das eher undemokratisch oder nicht demokratieförderlich beispielsweise benennen. Aber mir würden schon echt viele Dinge einfallen, die da so drunter fallen unter dem Begriff antidemokratisch.
Genau, also ich glaube, was wichtig ist, ist die Feststellung, dass ja die Demokratie und das, was wir jetzt erkämpft haben, nicht nur aus Wahlen und Kontrollen und Ähnliches besteht und Gewaltenteilung so, sondern Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, aber eben auch in richtigen Meinungsfreiheit, so mit den Grenzen und Möglichkeiten, die wir so erarbeitet haben über die letzten Jahrhunderte, aber eben auch die Grund- und Minderheitenrechte. Und das ist quasi das, was ja gerade so unter Druck steht, wie du das auch genannt hast. In Sportvereinen ist es ja auch so, dass oft die Vereinsdemokratie definiert wird halt über Wahlen. Und nicht eben über die Wertebasis, die da drin steckt. Das ist ja das, wo wir beide auch selber sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, Sportvereine und Verbände zu motivieren, ihre Satzungen wertebasiert auszurichten, das zu klären. Wir haben das letzte Mal über Leitbildprozesse gesprochen, als ein Instrument der Werteklärung. Also, dass wir auch sagen, auch im Sport ist die Vereinsdemokratie nicht nur Wahlen, sondern vielmehr darüber hinaus. Und wenn wir dann über junges Engagement sprechen oder Engagement allgemein, dann geht es eben auch um Beteiligung und all diese ganzen anderen Punkte und die Frage, wer ist dabei und wer ist nicht dabei im Sportverein. Also das sind diese Kernfragen und aus diesem Grund glaube ich wirklich, dass dieses Thema antidemokratisch oder Demokratie ein Kernthema ist, was uns jetzt die nächsten Jahre wirklich umtreiben wird. Und das hat auch die Mitte-Studie 2025, also die aktuelle Fassung quasi der Mitte-Studie, die wird ja immer wieder alle 2 Jahre erhoben. Da gibt es ein ganzes Kapitel, was ich wirklich lesenswert finde. Und wenn Menschen keine Zeit haben, das ganze Buch quasi zu lesen, weil das ist fast ein Wälzer, also, dann würde ich empfehlen, tatsächlich dieses Kapitel einmal quer zu lesen zu einer Frage von Demokratievorstellungen, weil so hat die Mitte-Studie das formuliert, also dass es eben unterschiedliche Demokratievorstellungen gibt, was eben Demokratie bedeutet und wie sie funktionieren soll. Und das ist da eben auch bei den Ab Umfragen, die dann gemacht worden sind und die Befragungen, die gemacht worden sind, deutlich geworden ist, dass zwar ein sehr, sehr hoher Anteil der Menschen gesagt haben, sie sind überzeugte Demokratinnen und Demokraten, also fast 80% haben das gesagt, aber wenn man dann reinzoomt, was sie denn damit genau meinen, dann kommen dann so skeptische Antworten, dass ein Viertel zum Beispiel die Demokratie in Deutschland nicht als funktionsfähig sehen. Dann ist aber auch immer die Frage, Ab wann funktioniert eine Demokratie und wann nicht? Also was sind da auch für Bilder im Kopf der Menschen, die dann gefragt worden sind? Und dass zum Beispiel auch Zweifel geäußert werden in Bezug auf die Praxis der deutschen Demokratie, also wie das umgesetzt worden ist. Also das ist schon auch etwas, was uns umtreiben sollte, wobei wir natürlich schon auch immer sagen müssen, dass Demokratieskepsis nicht direkt schlecht ist.
Absolut. Ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, auch im Moment, ich würde es sagen, ein wenig verstört zu sein, vielleicht auch beängstigt zu sein, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wie aber auch wir umgehen mit Aufstiegschancen und vor allen Dingen mit Abstiegsängsten. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass gerade westliche Demokratien auch wirtschaftlich in Fahrwasser geraten, dass das wirklich problematisch ist, wo viele Menschen drüber nachdenken müssen, kann ich mir ein Leben in einigermaßen Wohlstand überhaupt noch ermöglichen? Kann ich gerade meinen Kindern oder den Menschen, die nach mir folgen, das ermöglichen? Und dann vielleicht erkennen, dass viele Dinge in einer Demokratie auch langsam mehr funktionieren, als es vielleicht in autoritäreren Systemen, wie beispielsweise China, funktioniert. Und das ist natürlich in der globalen und vernetzten Welt problematisch. Und es kann, glaube ich, schon aus guten Gründen auch dazu führen, dass Menschen eine Skepsis entwickeln bis hin zu, und ich glaube, vielleicht ist das unsere Range, auf der wir arbeiten, von der Skepsis zu richtig antidemokratischen Haltungen. Und dann der finale Schritt wären sozusagen die Handlungen, die sich an die Haltungen anschließen. Und das ist, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich finde, das baut auch so ein bisschen eine Brücke, weil diese Sorge teile ich ja auch. Auch wenn ich mich zu den 80% überzeugten Demokraten zähle, teile ich ja diese Sorgen, die ja nicht nur mich, aber auch die Menschen in meinem nahen Umfeld umtreiben. Und auch die Sorge, ist unser politisches System in der Lage, wirklich damit umzugehen und den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Und da spielt natürlich ganz viel mit rein. Wir haben eben eine hohe ökonomische Ungleichheit in unserem Land. Wir haben einen drohenden, nee, schon passierenden Klimawandel, der viele Dinge verändern wird, auf den überhaupt nicht mehr reagiert wird. Und wir haben eine hohe Individualisierung der Gesellschaft. Also viele Menschen achten vor allen Dingen, und das ist ja auch irgendwie klar in Krisenzeiten, eher auf ihren Inner Circle oder vielleicht nur noch auf sich selbst. Und an diesen Fragestellungen bricht sich, glaube ich, natürlich was mit Demokratieverständnis. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Demokratie diese Fragen alle beantworten kann und lösen kann, weil das sind Systeme, die da ineinander clashen. Und an vielen Stellen wird eben dann aber, glaube ich, die Demokratie verantwortlich gemacht dafür, dass wir in diese Schieflage geraten sind. Und das finde ich schon bedenkenswert, aber mich entlässt der Begriff Demokratie skeptisch zu sein. Der würde für mich eine Brücke bauen zu Menschen, die gerade hadern mit der Art und Weise, wie Dinge hier passieren.
Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass Demokratieskepsis nicht heißt antidemokratisch, sondern dass es ein legitimer Blick ist auf die Welt und auf das Land und dass man das durchaus auch hervorbringen kann. Und es trotzdem komplex ist, weil Demokratieskepsis kann ja auch nicht nur die Angst vor ökonomischen Nachteilen in der Zukunft sein, er kann ausgedrückt werden über Rassismen beispielsweise. Und dann sind wir wieder in der Situation, was halten wir aus? Wo zeigen wir aber auch klare Kante und Grenzen, ohne vielleicht das Gespräch zu verlieren? Und dann sind wir in dieser Frage der Bearbeitung von Konflikten in Vereinen und der Wertehaltung. Das ist im Prinzip genau das. Also Demokratieskepsis ist erstmal nicht problematisch, solange es nicht grundsätzlich die Legitimität des politischen Systems in Zweifel zieht und auf Ebene der Basis, also in den Vereinen mit den Menschen, die demokratieskeptisch sind, dass man da eben in diesen konfliktualen Austausch geht und in die Diskurse und guckt, wie vielleicht dann eben auf Vereinsebene Antworten gefunden werden können, die natürlich nicht die Welt retten, aber dann eben vielleicht im Verein zumindest zeigen, dass es mehr gibt als die Krisen, die uns jetzt gerade beuteln, sondern auch viel Selbstwirksamkeit und Möglichkeit der Erfahrung von praktischer Demokratie vor Ort sozusagen. Aber das ist dann die Ebene und ich glaube, dass es wichtig ist, auch bei dieser Frage von antidemokratischem und Demokratieskepsis auf die Ebenen zu gucken. Also gucken wir auf die Wählerinnen, auf die Menschen, auf die Individuen, die tatsächlich Demokratieskepsis haben, mit sich tragen, die sich Fragen stellen. Oder gucken wir auf dieses orchestrierte Delegitimieren des politischen Systems durch Funktionärinnen und Funktionäre, durch bestimmte Akteurinnen und Akteure. Und das ist nicht nur Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus oder wie auch immer man es dann bezeichnen mag. Gibt auch andere Bereiche, die eben auch politische Systeme ja in Zweifel ziehen. Auch das darf man, aber dann eben drauf zu schauen, ist das eine Orchestrierung quasi von einer Delegitimierung des politischen Systems und vor allen Dingen des liberal-parlamentarischen demokratischen Systems, also das, wie wir das eben erarbeitet haben mit den Grundrechten und mit grundsätzlichen demokratischen Prinzipien. Und das ist dann problematisch. Also das ist für mich nochmal sehr wichtig zu sagen, also Demokratieskepsis auf sozusagen Ebene der Vereine. Da gehen wir in die Konflikte idealerweise und das sind Wertedebatten, die wir führen müssen an bestimmten Stellen und auch eben nicht. Und auf anderer Ebene müssen wir gucken, was steckt da eigentlich hinter? Ist das Strategie? Ist das Programm? Ist das orchestriert? Vielleicht sogar über Deutschland hinaus.
Total. Und vielleicht ein Unterscheidungspunkt kann ja sein, wer wird inkludiert in den Ideen, die da von Gruppen nach vorne getragen werden? Und eine substanzielle Demokratie würde davon ausgehen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen profitieren müssen von dem politischen System, im besten Fall. Das ist alles idealtypisch. Und aktuelle Bewegungen, und du hast jetzt Rechtsextremismus gesagt, es gibt sehr viele extreme oder fanatische religiöse Bewegungen. Es gibt auch autoritäre linke Bewegungen, die eine sehr klare Zielgruppe für ihre Maßnahmen definieren und andere ausschließen. Und ich finde, das ist für mich auch nochmal ein guter Unterscheidungspunkt, um zu schauen, ist etwas demokratieförderlich? Passt das zu einem substanziellen Demokratieverständnis? Sind dort Werte und Rechte gleichermaßen für alle berücksichtigt oder eben nicht? Ich glaube aber auch, dass wir über diese Sorge, die wir gerade bei vielen Menschen spüren, und wenn ich jetzt so an unsere Vereine denke, die ja auch an vielen Stellen mit Menschen in Kontakt kommen, die besorgt sind gerade, die sich Dinge besser wünschen würden, die vielleicht auch ihrem Ärger, den sie in der Gesellschaft spüren, in einem Verein Ausdruck verleihen, indem sie den Vorstand ungebührlich angehen, weil sie Themen haben, dass man mit Menschen, die sich so verhalten, vielleicht auch im nahen Umfeld, über diese Sorge und über diese, ja, über das Hadern mit dieser Gesellschaft auch Brücken bauen kann, rauszukommen aus dieser Denkweise. Also ich denke immer so, wenn jetzt irgendwann, also Donald Trump ist da, die Menschen, die ihn unterstützen, müssten mittlerweile erkannt haben, was für ein Mensch das ist und was der für Ziele verfolgt. Ich denke auch, dass das viele getan haben, aber es ist eben viel, viel leichter sozusagen dieser Erzählung weiterzufolgen, dass das der Heiland ist und dass er irgendwie alles löst, als anzuerkennen, okay, hier lag ich wirklich falsch. Ich habe hier etwas gesehen, ich habe Sorge gehabt, ich wollte raus aus dem System, ich wollte etwas verändern, ich lag hier falsch. Das anzuerkennen ist, glaube ich, super schwierig. Das ist sehr menschlich, das nicht zu tun. Und vielleicht kann man sozusagen nach und nach Brücken bauen, auch gesichtswahrend aus dieser Situation herauszukommen und versuchen, die Menschen, sofern sie nicht schon komplett ideologisch abgedriftet sind, auch wieder einzugliedern in eine Vereinsgemeinschaft, in eine private Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Und ich finde, das sind so Punkte, da könnten wir als organisierter Sport auch einen guten Beitrag leisten, um Menschen wieder reinzuholen.
Das ist der Punkt, der mir auch immer wichtig ist, wenn wir über vereinsschädigendes Verhalten sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier schon öfter besprochen haben, wo wir Materialien entwickelt haben, dass es nicht immer nur um Ausschluss geht, sondern wenn wir über vereinsschädigendes Verhalten sprechen, nämlich das Verhalten, was zum Beispiel den Werten des Sportes, die in der Satzung des Vereins niedergeschrieben sind, widerspricht oder unterläuft, dass wir da einen ganzen Katalog haben an Möglichkeiten des Umgangs damit. Und Ausschluss ist Ultima Ratio. Weil was passiert dann, auch wenn wir darüber hinaus gucken, über den Verein hinaus oder rechtlichen Fragen, dann bleibt die Person doch weiter im Dorf oder in der Stadt. Das heißt, die ist nicht weg, sondern sie ist einfach nicht mehr gebunden an den Sportverein. Und an manchen Stellen ist das total wichtig, dass dieses Ultima Ratio als, also da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als diese Karte zu ziehen. Es gibt aber, glaube ich, an vielen Stellen schon die Möglichkeit zu sagen, wir machen keine rote, sondern eine gelbe Karte und sagen, pass mal auf, hier sind unsere Grenzen erreicht und da müssen wir klar sein mit, aber wir wollen weiter, dass du bei uns bleibst, weil wir dich als Mensch anerkennen. Ne? So, du bist mehr als der Mensch, der demokratieskeptisch ist, sondern du bist eben auch noch der Mensch, der da ist. Und beides zusammen muss irgendwie in unseren Sportverein passen. Und da gibt es eben Grenzen. Aber wenn du dann willens bist, das auch zu verstehen und auch die Schritte auf uns zuzugehen und wir nicht nur auf dich so, dann kann es weiterhin zusammen funktionieren. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die demokratieskeptisch sind? Wie erreichen wir sie überhaupt? Wie können wir noch mit denen sprechen? Das ist, glaube ich, eine Kernfrage. Und ich möchte dennoch uns im Sport und auch in der Zivilgesellschaft ein bisschen entlasten, weil die Aufgabe ist nicht nur unsere. Die Aufgabe ist auch die Aufgabe der Wirtschaft in Bezug auf ihre Angestellten, auf das System sozusagen Arbeiterinnen, Arbeiter und all diese ganzen Geschichten. Da geht es nämlich auch um Arbeitsrechte und all solchen Dingen, die jetzt auch gerade wieder eingeschränkt oder in Frage gestellt werden, auch von bestimmten Unternehmungen, Unternehmerinnen, Unternehmern. Und natürlich auch die Politik, die sich mit dem Thema ja irgendwie auseinandersetzt und aus meiner Sicht manchmal oder überwiegend gerade falsche Antworten finden, wie man eben sozusagen mit Menschen umgeht, die demokratieskeptisch sind und aus diesem Grund den Weg aus der eigenen Partei in zum Beispiel die AfD gesucht haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Antworten, die gerade gefunden werden, die eine Form von Kopie oder Radikalisierung sind, dass das die richtigen Antworten sind, diese Menschen wieder in den Weg sozusagen zurückzugeben, dass das das Handausstrecken ist. Das ist eher eine Bestätigung der Person, vielleicht, dass der Schritt der richtige war, in die richtige Richtung. Und das ist eben auch Verantwortung. Und auch verantwortlich ist Presse und genauso verantwortlich ist auch die Justiz. Also immer genau sozusagen all diese Komponenten der Demokratie, die wir haben, die wichtig sind. Und die Verantwortung muss von allen übernommen werden, dieser Mammutaufgabe weiter zu lösen.
Das ist richtig. Und ich würde noch einen Satz ergänzen zur Politik, dass gerade jetzt in diesen Zeiten an Programmen rumgestrichen wird, finanziell und verunsichert wird durch unsägliche Strukturen, die sich mit Demokratieförderung, der Prävention von Extremismus, und Ähnlichem auseinandersetzen, ist einfach fatal. Weil das gerade jetzt bräuchte es eigentlich eine Aufstockung für diese Programme oder eine Verstetigung oder anderes. Und du hast es gerade, glaube ich, beschrieben, diese Gespräche, die du benannt hast, um Menschen wieder in den Diskurs zu kriegen, um mit ihnen eine gemeinsame Ebene zu finden. Das braucht eine Beziehungsebene, auf der man, ja, für die braucht es Zeit, für die braucht es Raum, für die müssen, wenn das Ehrenamtliche und Zivilgesellschaft regeln müssen, dann muss ihnen der Rücken freigehalten werden, um das zu tun. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, die Politik, wir haben es ja auch schon mal gesagt, gerade hat, sich damit, glaube ich, nicht wegzuducken, sondern damit sehr aktiv zu beschäftigen. Wow, das war doch, also wir sind jetzt quasi einmal durch diesen Begriff gegangen und haben, glaube ich, viel gesprochen und philosophiert. Ich hoffe, ihr konntet uns alle folgen. Haben wir denn sowas wie Key Points, die wir gerne am Ende so einer Folge machen? Fällt dir was ein, Nina?
Also mir wäre, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, dass demokratieskeptisch nicht automatisch antidemokratisch ist. Das wäre ein Keypoint. Und eine andere Sache, die mich wirklich umtreibt, ist, dass wir für uns im Sport nochmal definieren, was ist für uns Demokratie. Und das auch genau zu benennen. Das ist die Demokratie, wie wir sie gerade haben, mit den Rechten, den Grundrechten, den Menschenrechten, den Minderheitenrechten. Das ist die Form der Demokratie, die wir anstreben, die wir weiter haben wollen für den bunten, organisierten Sport, der ja für uns doch die Zielsetzung sein sollte. Und das müssen wir deutlicher machen. Also wir müssen uns, glaube ich, mit dem Demokratiebegriff stärker noch auseinandersetzen und ihn nicht von anderen besetzen lassen.
Ja, um zu sagen, was antidemokratisch ist, ist es wichtig zu wissen, was demokratisch bedeutet. Und wenn wir uns jetzt an den Anfang unserer Folge erinnern, glaube ich, ist da nochmal ein Auftrag zu überlegen, wie können wir Menschen- und auch Kinderrechte als Sport geeignet umsetzen, weil das hat sehr viel mit Demokratie zu tun.
Und wir waren jetzt auf der Suche heute. Wir hatten keine Definitionen mitgebracht und ich glaube, die haben wir auch nicht, weil viele gerade auf der Suche sind, wie die Begrifflichkeit und das Thema bearbeitet wird zukünftig und wie wir darauf schauen sollten. Und aus diesem Grund würden wir uns besonders jetzt freuen über Rückmeldungen zu dieser Folge, zu dieser Frage von, was heißt eigentlich antidemokratisch und was bedeutet das auch konkret für die Praxis im Sportverein und falls andere Menschen uns zuhören, auch darüber hinaus.
Die Rückmeldung freue ich mich.
Sehr gut. Nico, das war schön, mit dir nachzudenken.
Fand ich auch. Links und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Ciao.